Die ukrainische Bevölkerung will Frieden. Sie will Verhandlungen. Ich will jetzt gar nicht so ein dummes Zeug zitieren, wie wir müssen bis nach Moskau und müssen die Russen in die Knie zwingen. Das ist alles Unsinn. Dass die strategische Lage, so wie sie im Augenblick ist, zugunsten der Ukraine gewendet wird, das ist ausgeschlossen.
Konkret mit der Taurus-Marschflugkörper könnte man den Kreml in Moskau angreifen.
Auf jeden Fall. Und zwar so, dass er anschließend nicht mehr existiert.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, aufgezeichnet am Sonntag, dem 2. Juni 2024. Und das Thema sind die jüngsten Eskalationen im Ukraine-Krieg. Ich freue mich sehr, dass wir einen ausgewiesenen und bei unseren Zuschauern auch schon bestens eingeführten und bekannten Experten am Mikrofon haben. Ich begrüße herzlich an diesem Sonntag den früheren NATO-General Harald Kujat. Herr Kujat, vielen Dank, dass Sie da sind und einen schönen Sonntag schon mal vorneweg.
Grüezi auch.
Wunderbar. Wir haben gesehen Ende letzter Woche eine neue Eskalation des Ukraine-Kriegs. Der amerikanische Präsident Biden hat der Ukraine erlaubt, mit westlichen Waffen Ziele in Russland anzugreifen. Kanzler Scholz hat nachgezogen. Man hat da also die Forderungen erfüllt von NATO-Generalsekretär Stoltenberg und von Präsident Macron, die mit solchen Eskalationswünschen bereits an die Öffentlichkeit getreten sind. Wie beurteilen Sie diese jüngste Entwicklung, Herr Kujat?
Ja, man muss natürlich sehen, dass die militärische Lage der Ukraine äußerst schwierig ist im Augenblick. Und das liegt eben nicht nur daran, dass ihnen Waffen fehlen und Munition fehlt, aber es liegt vor allen Dingen daran, dass die Front 1300 Kilometer lang völlig überdehnt ist. Die Ukraine haben hohe Verluste erlitten. Und die sind nicht in der Lage, die im Augenblick jedenfalls zu ersetzen. Ich erinnere nur daran, dass der ehemalige Oberbefehlshaber General Saluschny ja 500.000 Mann gefordert hat, um die Verluste auszugleichen. Dann hat es ein Jahr gedauert, bis das ukrainische Parlament ein Gesetz verabschiedet hat, vor ein paar Wochen, und hat dann die Zahl reduziert auf 400.000. Und im Augenblick sieht es so aus, als würden sie überhaupt nur 150.000 einziehen können. Das liegt natürlich daran, an zwei Dingen. Einmal haben sehr viele junge Männer das Land verlassen, sehr früh schon, aber auch während des Krieges. Und zweitens sind gerade die Jahrgänge, um die es hier geht, also die 20- bis 30-Jährigen, die sind demografisch äußerst niedrig, teilweise unter 200.000. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Und in dieser Situation hat der ukrainische Präsident mehrere Forderungen gestellt, die er dann auch vor kurzem in einem Interview in der New York Times noch einmal wiederholt hat, zusammengefasst hat. Das heißt, wir müssen, glaube ich, mal diese Forderungen insgesamt betrachten, um zu sehen, was das bedeutet. Also die erste Forderung ist die Erlaubnis, zunächst mal amerikanische Waffensysteme auf russischem Territorium einzusetzen. Und das hat auch mit der augenblicklichen Situation zu tun. Die Russen machen an mehreren Frontabschnitten Fortschritte, auch Vorstöße mit großen Fortschritten, große Geländegewinne. Und insbesondere im Raum Kharkiv machen sie seit dem 10. Mai eigentlich ständig, greifen sie ständig an und versuchen, die ukrainischen Streitkräfte zurückzudrängen. Wobei es nicht ihr Ziel ist, die Großstadt Kharkiv einzunehmen, sondern ihr Ziel ist eine Pufferzone zwischen der ukrainisch-russischen Grenze und den ukrainischen Streitkräften zu erreichen. Das hat damit zu tun, dass die Ukrainer mehrfach bereits russisches Territorium angegriffen haben, allerdings auf zivile Ziele, muss man immer dazu sagen. Insbesondere wurde mehrfach die grenznahe russische Stadt Belgorod angegriffen, zum Teil auch mit amerikanischer Streumunition. Man sieht daran, dass die Ukrainer sich auch nicht an die Absprachen halten, die sie mit den Amerikanern getroffen haben. Streumunition ist ein System, ein Waffensystem, das nach dem humanitären Völkerrecht verboten ist. Und gerade bei dem letzten Angriff gab es 24 Tote, darunter 5 Kinder und ich glaube, über 100 Verletzte. Also das ist das Bemühen der Russen. Aber es bedeutet eben, je weiter die ukrainische Front zurückgedrückt wird, desto schwieriger wird es auch, russische Truppenkonzentration in Grenznähe zu bekämpfen, die dort für einen Angriff zusammengezogen werden. Und das ist das Ziel der Ukrainer. Deshalb verlangen sie von den Amerikanern die Freigabe, auch diese Konzentration bekämpfen zu können.
Kann ich hier gleich
Ja,
einhaken?
ja.
Würden Sie sagen, was ist der militärische Sinn jetzt? Man könnte ja argumentieren, die Ukrainer haben, wie Sie gesagt haben, bereits bei Kharkiv russisches Territorium angegriffen, Belgorod. Das hat ja die Russen nicht davon abgehalten, Fortschritte zu machen. Ergibt das militärisch überhaupt Sinn, diese Forderung jetzt, russische Ziele anzugreifen? Meine Interpretation als militärischer Laie ist, dass Präsident Zelensky es im Grunde darauf anlegt, die Russen zu einer ganz massiven Gegenreaktion zu provozieren, auf das dann die NATO gleichsam gezwungen sein wird, Bodentruppen zu entsenden. Also das Kalkül von Zelensky ist jetzt nicht die unmittelbare militärische Zurückschlagung der Offensive, sondern er versucht sozusagen eine Eskalation dieses Krieges herbeizuführen, was in seinem Interesse ist. Ich will das gar nicht negativ
Nein.
bewerten. Das hätte natürlich verheerende Konsequenzen, aber aus der Sicht vielleicht dieses ja in den Seilen hängenden Präsidenten, dem militärisch die Fälle davonschwimmen, ist die Eskalation entsprechend das Einbeziehen auch von NATO-Bodentruppen Truppen, vielleicht der letzte Strohhalm.
Genauso ist es. Genauso ist es. Die Ukraine ist, das muss man also ganz präzise feststellen, nicht mehr in der Lage, offensiv zu handeln, also militärisch offensiv zu handeln, es sei denn, sie greift zivile Ziele an, wie beispielsweise Belgorod, oder sie greift die russischen Raffinerien an, wie sie das mehrere Wochen lang getan hat. Das wird ja bei uns im Westen nicht berichtet. Berichtet wird, dass dann als Reaktion darauf die Russen wiederum die ukrainische Energieinfrastruktur angreifen. Aber zu wirklich militärischem Handeln, das dazu führt, dass die strategische Lage, so wie sie im Augenblick ist, zugunsten der Ukraine gewendet wird, das ist ausgeschlossen. Das muss man ganz klar feststellen. So, und was Sie eben gesagt haben, das unterstreiche ich 100%. Es wird auch durch die anderen Forderungen, die die Ukraine gestellt hat, nochmal verdeutlicht. Zweite Forderung ist nämlich, dass die NATO-Staaten die Ausbildung dieser 150 Rekruten, von denen ich sprach, in der Ukraine übernehmen, und zwar unmittelbar hinter der Front, an der Frontlinie. Die Begründung dafür ist, die dann ausgebildeten Soldaten sollen schnell in die Verteidigung integriert werden. Wenn man berücksichtigt, dass eine solche Ausbildung etwa 3 Monate dauert, das ist das Allermindeste, sonst darf man gar nicht solche nicht fertig ausgebildeten Soldaten in Kampfhandlungen schicken, dann und diese Ausbildung auch wie bisher ja auch in Deutschland beispielsweise oder in anderen NATO-Ländern erfolgen könnte. In Deutschland sind ja vor der großen Offensive im letzten Jahr 9 Brigaden in Grafenwöhr ausgebildet worden. Und dann bei diesem Zeitraum spielt es überhaupt keine Rolle, ob da nochmal 10 Stunden Fahrt in die Ukraine dazukommen oder nicht. Also das offensichtliche Ziel ist es, dass es durch diese frontnahe Ausbildung auch zu Kampfhandlungen mit russischen Streitkräften kommt. Die Amerikaner untersuchen natürlich jetzt auch, was bedeutet das, wenn wir das täten. Wir müssten ja unsere Ausbilder schützen, zumindest mit bodengestützter Luftverteidigung. Und Sie sehen, wir nähern uns immer mehr dieser Phase, wo ein unmittelbarer Konflikt entsteht. Dritte Forderung, die die Ukrainer gestellt haben, ist, dass die Nachbarstaaten der Ukraine, also Polen beispielsweise oder Rumänien auch, mit ihren Luftstreitkräften russische Raketen von dem NATO-Territorium aus, also vom NATO-Luftraum aus, im ukrainischen Luftraum bekämpfen. Auch das ist natürlich genau wieder der nächste Schritt, der NATO-Staaten direkt in diesen Krieg involviert. Und der amerikanische Verteidigungsminister hat kürzlich bei dieser sogenannten Rammstein-Konferenz eine Andeutung gemacht, die sagt, also wir müssen ja, die Ukrainer müssten ja auch in der Lage sein, angreifende russische Flugzeuge im russischen Luftraum zu bekämpfen. Hintergrund dazu ist folgender: Die Russen setzen vermehrt Gleitbomben ein, die praktisch nicht bekämpfbar sind. Die sind sehr effektiv, aber sie klinken diese Gleitbomben bereits in einer Entfernung von 70 Kilometern bis zur ukrainischen Grenze aus und die Gleitbomben gleiten dann direkt in ihr Ziel. Das heißt, wenn man diese Angriffe abwehren will, müsste man die Flugzeuge bekämpfen, die Flugzeuge abschießen, bevor diese Gleitbomben ausgeklinkt werden. Das ist die Andeutung, amerikanische Verteidigungsminister gemacht hat. Sie bedeutet im Grunde genommen, dass der Hinweis ist natürlich klar, etwa ab Juli sollen die Ukrainer F-16 Kampfflugzeuge bekommen. Und diese F-16 Kampfflugzeuge sind in der Lage, mit ihren weitreichenden Luft-Luft-Raketen natürlich weit in das russische Territorium, in den russischen Luftraum in diesem Fall hineinzuschießen. Sie sehen also, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen, die hier im Augenblick in der Diskussion sind und alle bestätigen im Grunde das, was Sie in Ihrer Frage ausgedrückt haben. Es kommt noch ein letzter Punkt dazu. Und das ist die Drohung von Präsident Macron, die aber auch von anderen aufgenommen wurde und nicht nur unterstützt wurde, sondern wo gesagt wurde, wir machen das auch so, nämlich amerikanische Truppen, amerikanische Kampftruppen in die Kampfhandlungen zu verwickeln. Er hat das mehrfach, seine Argumente mehrfach variiert. Sein letztes Argument war, wenn die Russen die Frontlinie durchbrechen sollten und die Ukrainer dann um Hilfe bitten, dann müssen wir uns ernsthaft mit der Frage befassen, ob wir nicht eigene Truppen in die Ukraine schicken. Und sein Generalstabschef hat das kurz danach präzisiert. Er hat gesagt, wir sind in der Lage, innerhalb von 6 Wochen etwa 20.000 Mann, also eine starke Division, in die Ukraine zu schicken. Und wir sind auch in der Lage, ein multinationales Kontingent von 60.000 Mann zu führen. Naja, ich habe das zunächst mal sehr skeptisch gesehen. Ich habe das auch für einen Bluff gehalten. Denn so einfach ist das auch für die Franzosen im Augenblick nicht. Aber Präsident Macron hat vor ein paar Tagen angekündigt, in der nächsten Woche bereits einen präzisen Plan zu veröffentlichen, konzentriert sich dabei aber wiederum auf diese Ausbildungsfrage, über die wir eben schon gesprochen haben. So, ich schließe das jetzt mit einem Satz ab. Wenn Sie das alles zusammen betrachten, dann ist es selbstverständlich, verständlich, dass die ukrainische Führung in ihrer äußerst schwierigen Lage versucht, nach jedem Strohhalm zu greifen. Aber auf unserer Seite muss man natürlich überlegen, was bedeutet das? Ich zitiere gerne mal einen norddeutschen Dichter, Theodor Storm, der gesagt hat, der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt, ist es so recht? So unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Und das ist, wenn Sie das auf die gegenwärtige Situation betrachten und dann auch gerade diese europäische Reaktion auf das amerikanische, auf die Änderung der amerikanischen Position im Hinblick auf die Bekämpfung russischer Ziele mit amerikanischen Waffen betrachten, dann passt das eigentlich ganz gut.
Wie erklären Sie sich hier die westliche Strategie? Wir erinnern uns ganz am Anfang, beim Einmarsch der Russen hat Präsident Biden klar gesagt, selbst wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren, wäre das für ihn kein Grund, mit Bodentruppen eine direkte Konfrontation zu wagen, was ja damals viele auch als eine Art Eintrittsbillett fast ein Persilschein gewertet haben. Er hat ja dann monatelang immer auf die Einhaltung dieser roten Linie geachtet. Ja, Unterstützung, Waffen, restriktive Unterstützung. Wir erinnern uns an Deutschland, zuerst Helme, dann Schutzwesten, plötzlich sind es Panzer, Waffen. Heute diskutieren wir den Taurus. Wie ist dieser Wandel zu erklären, dass hier sozusagen eine Art Vietnamisierung stattfindet, also ein schrittweises, immer stärker sich engagieren? Ist das so zu deuten, dass auf der westlichen Seite tatsächlich so etwas wie eine Weltkriegsbereitschaft im Entstehen begriffen ist? Also, dass man hier sagt, doch, anstatt die Russen da so etwas indirekt einzudämmen, mit dem sind wir nicht ans Ziel gekommen, jetzt also müssen wir gewissermaßen in Kauf nehmen, dass es zu einer Direktkonfrontation kommt. Also ist sozusagen die Weltkriegsbereitschaft auf Seiten des Westens jetzt vorhanden, eine Entschlossenheit aufs Ganze zu gehen?
Nun, ich glaube, man kann in diesem Zusammenhang den Westen nicht sozusagen in eine Position bringen, sondern es gibt hier sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Richtig ist, dass der Westen nun wirklich mit einem enormen finanziellen und materiellen Aufwand versucht hat, die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen. Im Grunde genommen war ja immer die Parole, die Ukraine darf nicht verlieren und Russland darf nicht gewinnen. Was sich jetzt zeigt, ist, es ist genau das Gegenteil eingetreten. Bei all diesen Unterstützungsmaßnahmen, die ja auch den europäischen Bürgern wirklich tief in die Tasche gegriffen haben, stellt sich nun heraus, dass die Situation heute wesentlich schwieriger ist, als sie noch am Anfang war. Sie ist permanent schwieriger geworden und praktisch ist das Rad nicht mehr zu drehen. Und das bedeutet eben, dass man nun versucht, auch in einer gewissen Panikstimmung noch zu retten, was zu retten ist. Und Präsident Biden hat übrigens seine Nichtentscheidung, also seine Bereitschaft, nicht die Bekämpfung russischer Ziele mit amerikanischen Waffen auf russischem Territorium zuzulassen, damit begründet, dass er gesagt hat, er will den Dritten Weltkrieg vermeiden. Das heißt, er war sich schon über die Tragweite dieser Entscheidung im Klaren. Deshalb habe ich ja auch Theodor Storm zitiert. Was kommt danach? Was kommt nach dieser Entscheidung? Es wird ja bei uns immer vordergründig mit dem Völkerrecht argumentiert. Und es ist völlig außer Frage, dass die Ukraine natürlich berechtigt ist, ihre Verteidigung gegen diesen Angriff auch auf das Territorium Russlands zu tragen. Das ist völlig zweifelsfrei. Die entscheidende Frage ist, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Ukraine und was bedeutet das für Russland? Also, wenn ich Ukraine sage, meine ich den gesamten Westen damit. Also für die Ukraine bedeutet es eben, dass sie nicht trotz dieser Maßnahme nicht in der Lage sein wird, ihre Ziele zu erreichen, nämlich die Rückeroberung des Donbass, die Rückeroberung der Krim. Alles das ist nicht mehr möglich. Für Russland bedeutet das aber, wie zum Beispiel in der Vergangenheit ja häufig die Angriffe gegen die russischen Ölraffinerien und so weiter, wo es tatsächlich auch Einbußen bei der Benzinversorgung in Russland gab, dass hier eine Existenz, so wie es Russland schildert, auch für Russland, nicht nur für die Ukraine, auch für Russland eine existenzielle Bedrohung entstehen kann. Und ich will das an einem Beispiel illustrieren. Aufgrund dieser Unfähigkeit, mit konventionellen Streitkräften eine wirksame Verteidigung zu organisieren oder sogar in die Offensive zu gehen, hat ja die Ukraine praktisch seit dem Ende ihrer großen Offensive im Anfang November vergangenen Jahres ihre Angriffe mit Drohnen auf russische Ziele verstärkt, auf Russland, auf die Energieinfrastruktur und in der letzten Woche, der vorletzten Woche, auch eben auf zwei Radarsysteme des russischen Frühwarnsystems. Dies ist eine wirklich verantwortungslose lose Maßnahme eines politischen Hasardeurs. Anders kann man es gar nicht bezeichnen. Denn diese Systeme dienen dazu, einen interkontinentalstrategischen Angriff auf Russland zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Das heißt, wenn ich dieses System blind kämpfe, ja, dann ist Russland in der Situation, dass es einen solchen Angriff nicht erkennen kann und könnte zu einer Überreaktion neigen, in diesem Fall, sozusagen in einer vorauseilenden Handlung einen bevorstehenden oder auch nicht bevorstehenden Angriff abzuwehren. Dieses ist wirklich verantwortungslos. Die Amerikaner haben das im Übrigen auch kritisiert. Es sind also in der vorletzten Woche zwei dieser Frühwarnsysteme angegriffen worden. Eines im Raum Krasnodar und eines in der Nähe von Orenburg. Und Orenburg liegt etwa 1800 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Das muss man immer im Auge behalten in dieser Situation. Das heißt, ich sage, was kommt danach? Was passiert eigentlich, wenn die Ukraine dieses fortsetzt?
Und mein Eindruck ist, aber bitte korrigieren Sie mich, mein Eindruck ist, dass aus seiner rationalen Lage gewissermaßen Präsident Zelensky nun alles daran setzt, diese Eskalation heraufzubeschwören, weil das letztlich die einzige Chance ist, die er hat, in der Hoffnung, dass natürlich dann die Russen sich abschrecken lassen und eben auch nicht suizidal veranlagt sind, um eine Totalkonfrontation mit der NATO zu wagen. Also eine gefährliche Situation. Sie haben in diesem Zusammenhang auch das Bild verwendet, die Schlafwandler, mit Blick auf dieses Buch von Christopher Clark zum Ersten Weltkrieg. Schlafwandler, eine Metapher, die ich auch schon benutzt habe. Wenn ich aber Ihnen so zuhöre, könnte man auch ein anderes Bild verwenden. Verblendete, sind da auf westlicher Seite Verblendete am Werk oder etwas zugespitzt formuliert, reiten uns Zelensky, Biden, Macron, Scholz und Co., assistiert da vom Kreml, von Putin, reiten die uns jetzt in einen dritten Weltkrieg hinein?
Also es ist gerade in dieser Situation erstaunlich, ja, ich sage jetzt erstmal erstaunlich, vielleicht kann ich das noch etwas präzisieren, dass die Amerikaner durchaus vorsichtig eskalieren. Das ist typisch für die amerikanische Eskalationsstrategie. Sie machen ganz kleine Schritte, warten immer ab, wie der Gegner reagiert. Reagiert er nicht, machen sie den nächsten Schritt. Allerdings ist das Risiko dabei, zu realisieren, wann beim Gegner die Toleranzschwelle erreicht ist oder überschritten ist. Und das ist im Augenblick das Problem. Aber immerhin, sie gehen sehr vorsichtig vor. Das heißt, die Freigabe ist regional auf ein kleines Gebiet beschränkt. Es können nur Waffen mit kurzer Reichweite eingesetzt werden und den Einsatz von weitreichenden Waffensystemen, wie zum Beispiel das moderne ATACMS, System mit 300 Kilometer Reichweite haben die Amerikaner ausdrücklich untersagt. Aber es ist auch so, wie ich es verstehe, dass der amerikanische Präsident, der wesentlich vorsichtiger agiert als seine Berater, insbesondere als sein Außenminister, dass ihm wohl gesagt wurde, auch, also bisher haben die Russen ja überhaupt nicht reagiert, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das halte ich für ein Wabankspiel. Aber immerhin, die Amerikaner haben vorerst, sage ich jetzt, betone ausdrücklich, vorerst noch vorsichtig reagiert. In Europa gehen aber die Forderungen weit darüber hinaus. Also ich will jetzt gar nicht so ein dummes Zeug zitieren, wie wir müssen bis nach Moskau und ein ähnliches mehr und müssen die Russen in die Knie zwingen. Das ist alles Unsinn. Aber die Tatsache, dass zum Beispiel ein französischer Präsident so explizit seine Bereitschaft erklärt und andere europäische Regierungschefs ebenfalls ihre Bereitschaft erklären, in Russland zu intervenieren und es zu einer direkten Konfrontation mit russischen Streitkräften kommen zu lassen, das halte ich schon für eine unverantwortliche Reaktion auf diese Situation. Und jetzt kommt noch hinzu, vielleicht sollte ich das noch erwähnen, in Deutschland höre ich schon die erste Stimme, die sagt nun, der Bundeskanzler ist sozusagen, ja, ist ja innerhalb weniger Stunden der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten gefolgt. Das war überfällig, heißt es. Und nun müssen natürlich auch Taurus freigegeben werden. Und da ist es nicht nur dieses Bankspiel, sondern es ist auch dieses völlige Unverständnis, was das bedeuten würde. Wir sprechen hier und der amerikanische Präsident hat entschieden über eine taktische Lage, eine regional begrenzte taktische Lage. Taurus ist ein strategisches System. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor,
Das heißt einfach konkret, mit der Taurus-Marschflugkörper könnte man den Kreml in Moskau angreifen.
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zwar so, dass er anschließend nicht mehr existiert. Aber man kann eben auch das Frühwarnsystem damit lahmlegen. Und man könnte auch, so wie die Ukrainer das schon einmal versucht haben, am 26. Dezember 2022 haben sie an den Flugplatz einer interkontinentalstrategischen Bomberflotte angegriffen. Und wäre da dieses System eben nicht direkt auf dem Flugplatz eingeschlagen, sondern vielleicht einige Kilometer weiter entfernt auf das dortige Nuklearwaffenlager, dann würden wir beide heute nicht mehr miteinander sprechen.
Kann man mal eine Gegenthese einstreuen, jetzt mal aus Sicht der Amerikaner, aus Sicht der NATO? Ist das nicht sogar rational, was die jetzt machen? Denn man könnte argumentieren, gut, mit den bisherigen Maßnahmen ist es uns nicht gelungen, Putin zurückzudämmen. Wir haben so viel politisches Kapital in diese Konfrontation investiert. Wir können jetzt nicht einfach abschleichen, da wie in Afghanistan. Das geht überhaupt nicht. Und jetzt, indem wir da noch einen Schritt weitergehen, bringen wir ja den Putin tatsächlich auch in eine schwierige Situation. Denn ich gehe mal davon aus, dass man im Westen die Annahme hat, dass nun Putin nicht gleich von sich aus eine riesige Eskalation vom Zaun bricht, weil das nicht in seinem Interesse ist. Also gewissermaßen ist diese dosierte Eskalationsstrategie in den Augen des Westens, der sich eine Niederlage in der Ukraine nicht leisten zu können glaubt, gar nicht das Dümmste, was er machen kann.
Nein, man muss fragen, was sind die Alternativen? Es ist ja, dass es zu einer nuklearen Eskalation kommt, ist möglich, aber wenig wahrscheinlich. Putin hat selbst gesagt, wir sind nicht verrückt. Wir wissen, was ein Nuklearkrieg bedeutet. Aber Russland verfügt eben auch über konventionelle Waffen, die mit einer hohen kinetischen Energie eine große Zerstörung anrichten können und die über viele tausend Kilometer eingesetzt werden können. Das muss man eben auch dabei berücksichtigen. Würde ein Krieg auf einem völlig anderen Niveau stattfinden. Also die Frage ist, was können und was wollen wir erreichen? Ich sagte ja schon, es ist nicht mehr erreichbar, dass die Ukraine ihre strategischen Ziele verwirklicht. Donbass erobern, Russen aus dem Land treiben und die Krim erobern, das ist ausgeschlossen. Die Frage ist also, welche Optionen gibt es? Ich sehe da drei. Die erste Option ist die, dass dieser Krieg einfach weitergeführt wird, so wie er bisher geführt wurde. Immer weitere Unterstützung und auch die Russen, die ja nicht an einem Durchbruch und an einer Besetzung der gesamten Ukraine interessiert sind, sodass es im Grunde innerhalb dann der Ukraine eine Zone entsteht, in der laufend Kampfhandlungen fortgeführt werden, aber es im Grunde zu keiner Entscheidung kommt. Es könnte sogar sein, dass die Russen, wenn sie den Donbass vollständig erobert haben, also diese drei Regionen, Luhansk und jetzt und Saporischschja und Cherson, dass sie dann sagen, wir haben unsere Ziele erreicht und wir stellen die Kampfhandlungen ein. Die Frage ist allerdings, bleibt dann offen, was passiert mit Charkiw? Werden sie Charkiw noch einnehmen? Es hat eine hohe symbolische Bedeutung oder auch Odessa. Aber im Prinzip wäre das möglich. Die zweite Option wäre die, dass es tatsächlich zu einer konventionellen Eskalation kommt, also der Westen verhindern will, dass es zu einem russischen Durchbruch kommt und dadurch zunächst mal die NATO-Staaten nationale Truppen in den Kampf schicken. Dann aber, wenn diese vernichtet werden, was ja wahrscheinlich ist in den Größenordnungen, von denen wir eben gesprochen haben, dann gesagt wird, nun müssen alle anderen eingreifen, die NATO insgesamt. Und es kommt dann zu einem großen europäischen Krieg. Und da müssen wir uns im Klaren sein, dass er eben nicht auf die Ukraine beschränkt wird. Natürlich würde die Ukraine vollkommen zerstört. Die gesamte Ukraine würde ja Kriegsschauplatz werden. Aber auch europäische Staaten würden in diesen Konflikt mit hineingezogen werden. Das ist eine Option, die ich für völlig ausgeschlossen halte, für einen rational denkenden Politiker, einen verantwortungsbewussten Politiker. Das wird ja auch immer betont. Auch Bundeskanzler Scholz hat das immer wieder betont. Das wollen wir nicht. Aber es ist eben in einer Situation wie jetzt, wo diese Eskalation immer weiter fortschreitet, ist es ganz schwierig, an einer Stelle einzugreifen und zu sagen, hier stoppen wir die Eskalationsspirale. Ganz schwierig. Weil jeder sagen wird, naja, das ist vielleicht zu früh, aber vielleicht ist es eben auch zu spät. Und das ist ein großes Risiko, das wir haben. Deshalb sage ich, die dritte Option ist die, dass man sagt, Leute, die Ukrainer können ihre Ziele nicht mehr erreichen. Wir der Westen haben alles getan, was wir tun konnten. Irgendwann muss dann auch einmal Schluss sein, damit wir nicht alle in diesen Strudel hineingezogen werden und aus dem Krieg in der Ukraine dann ein Krieg um die Ukraine wird. Das können wir nicht wollen. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass man sich mit den Russen an einen Tisch setzen muss und man muss versuchen, einen Waffenstillstand zu erreichen, der dann möglichst schnell gefolgt wird von Friedensverhandlungen. Und hier gibt es ja eine ganz interessante Entwicklung. Der russische Präsident hat ja vor seinem Besuch vor kurzem in China gesagt, als der chinesische Vorschlag vom 24. Februar des vergangenen Jahres, ich weiß jetzt nicht, was er wörtlich gesagt hat, aber der macht Sinn, der überzeugt uns. Und der chinesische Staatspräsident hat dann beim Besuch des Bundeskanzlers Scholz noch hinzugefügt, dazu kommen bestimmte Prinzipien und er hat die dann auch ausgeführt. Aber alles zusammengenommen ist dann noch einmal in der vergangenen Woche von Putin als ein vernünftiger Ansatz gewertet worden. Er hat allerdings das mit zwei Bedingungen verknüpft. Die eine Bedingung lautet, die entstandenen Realitäten müssen anerkannt werden. Das heißt, das, was die Russen bisher erobert haben, steht nicht mehr zur Disposition. Und das Zweite ist, was er gesagt hat, ist, es müssen nicht nur die Sicherheitsinteressen der einen Seite, sondern beider Seiten berücksichtigt werden. Das ist aber eine durchaus vernünftige Ausgangsbasis für Verhandlungen. Und es kommt noch Folgendes hinzu. Wenn man sich genau anschaut, wozu die Amerikaner die Ukrainer sozusagen geschoben haben, ist nämlich, dass sie in die strategische Defensive gehen nach dieser verlustreichen großen Offensive des vergangenen Jahres aus zwei Gründen. Um die hohen Verluste zu reduzieren, die personellen Verluste zu reduzieren und zweitens, um das Territorium, das noch unter ihrer Kontrolle ist, zu halten. Das bedeutet aber logischerweise, dass die Amerikaner sagen, jedenfalls vorerst, für die vorhersehbare Zukunft, könnt ihr die Gebiete, die die Russen besetzt haben, abschreiben. Damit sind wir im Grunde auf amerikanischer und russischer Seite auf einer Ebene. Und es ist töricht, dass wir diese Gelegenheit nicht benutzen.
Letzte Frage. Was glauben Sie, wie groß ist jetzt die Gefahr, dass aus einer sich vielleicht auch verselbstständigenden Eskalation tatsächlich so eine Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts folgen könnte? Wir haben das ja in anderen Kriegen gesehen. Der Vietnamkrieg war auch so ein Beispiel, wie die Amerikaner zuerst mit Militärberatern, dann mit Material, am Schluss dann mit Bodentruppen immer tiefer hineingezogen wurden und sie kamen nicht mehr raus. Man kann sich ja auch in einen Krieg hineinreden und das, was mich so beunruhigt, ist die Entgrenzung des Vokabulars, die Enthemmung der Rhetorik, vor allem auch auf der westlichen Seite. Ich habe den Eindruck, dass die Russen sich eigentlich noch viel maßvoller und kontrollierter ausdrücken, auch die Risiken, die Gefahren, die Abgründe immer wieder benennen, während auf westlicher Seite sozusagen die Alarmstufe Rot gewissermaßen ja, beschworen wird, beziehungsweise eine Art ein grenzenloses auch Dämonisierungsvokabular, eine Verunglimpfung des Gegners. Und daraus kann ja eigentlich nichts Gutes werden. Also diesen Worten ist ja wichtig, was man sagt. Worte aus also Worten können Taten oder Waffen werden. Wie beurteilen Sie das? Wie gefährlich ist diese Situation im Moment? Sind wir so nah wie einem Dritten Weltkrieg, wie seit 1945 oder allerspätestens seit der Kuba-Krise nicht mehr?
Also in den Ersten Weltkrieg sind ja alle begeistert gezogen, ja, obwohl die Situation durchaus vergleichbar ist. Es war ja sozusagen die Bündnistreue Deutschlands zu Österreich, die letztlich der Auslöser war. Und Sie haben zu Recht gesagt, der Erste Weltkrieg war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Den Zweiten Weltkrieg hätte es nicht gegeben, wenn es den Ersten Weltkrieg nicht gegeben hätte. Und den Kalten Krieg hätte es auch nicht gegeben. Und die Teilung Europas hätte es auch nicht gegeben. Und viele Millionen Menschen hätten nicht ihr Leben verloren. Und viele Länder wären eben nicht zerstört worden, so wie es geschehen ist. Das ist wirklich eine große Tragödie gewesen, dieser Krieg. Den Zweiten Weltkrieg wollten die Bevölkerung eigentlich gar nicht, ja? Den wollten die Herrschenden haben. Und das ist die Situation, in der wir heute auch sind. Die ukrainische Bevölkerung will Frieden. Sie will Verhandlungen. Die Zustimmungswerte für den ukrainischen Präsidenten sind runter bei 17%. Es gibt erheblichen Widerstand in der Ukraine. Diese Maßnahmen, dass Leute von der Straße her gewaltsam eingefangen werden und an die Front geschickt werden. Das sehen die Menschen natürlich auch. Und in den meisten Familien ist es doch so, dass entweder der Vater, der Sohn oder der Schwager, irgendein Familienmitglied hat bereits sein Leben gelassen oder ist schwer verwundet geworden. Also hier wird ein Krieg ja geführt über die Köpfe der ukrainischen Bevölkerung hinaus. Und ich habe den Eindruck, dass das auch im Westen der Fall ist. Wir haben wirklich eine große schweigende, ich kann also nur von Deutschland im Augenblick sprechen, aber wir haben eine große schweigende Mehrheit. Aber ich merke das auch an den Reaktionen auf das, was ich sage, dass es viele Menschen umtreibt, wie wir uns mit diesem Krieg befassen. Die Aggressivität der Sprache, ja, die Verdämonisierung von Putin und ähnliches mehr. Das heißt ja gar nicht, also man kommt ja immer sofort in den Verdacht, man würde also ein Putin-Freund oder Russland-Freund sein. Nein, es geht darum, was ich vorhin sagte, was kommt danach, was folgt danach für uns? Ja? Und es kann nicht sein, dass wir gegen die ukrainische Bevölkerung weiter einen Krieg unterstützen, der sich irgendwann auch gegen uns richtet. Das kann und darf nicht sein. Und hier muss die Regierung handeln. Und sie
Und
werden.
trauen Sie vielleicht ganz letzter Punkt, da müssen wir, ich schaue schon etwas auf die Uhr, und trauen Sie den heutigen Regierungen in
Nein.
Deutschland, in Frankreich, in den
Nein.
USA zu, dass sie von diesem Schlachtross noch einmal herabsteigen können oder müssen da vorher neue Regierungen kommen?
Bin da sehr, sehr skeptisch. Und ich habe die ganz, ganz große Befürchtung, dass der Ukraine-Krieg zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts wird.
Hoffen wir, dass das nicht passiert, nicht zuletzt auch dank qualifizierten Stimmen wie der Ihren, dass man da immer wieder aufrüttelt. Für mich ist es eine gute Nachricht, dass die Völker eben nicht diese Kriegsbegeisterung gewissermaßen teilen der Eliten, aber man ist dann eben schneller drin, als man es geglaubt hätte. Ganz herzlichen Dank, Herr Kujat, für diese Ausführungen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, trotz den etwas düsteren Ausblicken, die wir hier machen mussten.
Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, Herr Köppel. Irgendwann setzt sich doch die Vernunft durch. Das ist immer, immer meine Hoffnung gewesen. Vielleicht hat der liebe Gott Mitleid mit unseren Herrschenden und schüttet Geist aus von oben.
Hoffen wir es. Vielen Dank.